Und als ich hier gelandet bin, bin ich die ersten 2 Jahre wirklich hier rumgelaufen, habe unter jeden Teppich geguckt und gesagt, also ich finde hier noch was, weil irgendwas stimmt hier nicht. So wie die miteinander sind, so wie die auch mit ihren Kunden sind, also wie können die erfolgreich sein?
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster. Und in dieser Woche spreche ich mit Dr. Volker Osshege darüber, wie Organisationen eine solche Kultur etablieren können, die dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden zuträglich ist. Volker Osshege ist Mitglied des Vorstandes der IT-Unternehmensberatung VAD und ein absoluter Verfechter der gewaltfreien Kommunikation. Wir sprechen heute darüber, warum es sich eben nicht ausschließt, dass Organisationen gewinnorientiert und beziehungsorientiert arbeiten. Es geht darum, wie wir Haltung in Handlung übersetzen und warum eine mechanische Denkweise in Bezug auf die Führung von Menschen einfach nicht oder nicht mehr funktioniert. Ich muss übrigens sagen, während des Gespräches habe ich selbst das eine oder andere Aha-Erlebnis gehabt. Und wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann gilt wie immer, melde dich im Humans Are Happy Newsletter an. Einen Link dazu findest du in den Shownotes oder auf humansarehappy.org. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Volker.
Hallo Leo.
Hi, ich freue mich mal wieder riesig über dieses Gespräch und es ist tatsächlich sehr spontan zustande gekommen. Ich glaube, ich hatte dich, ich weiß es, vor 2 Wochen angeschrieben, ungefähr so, oder?
Ja, irgendwie gut 2 Wochen, ja.
Vor 2 Wochen angeschrieben und habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass du wirklich direkt geantwortet hattest, denn wir sind ja in ähnlichen Kontexten unterwegs, glaube ich, auf jeden Fall in verschiedenen Positionen, aber schauen aus verschiedenen Perspektiven daher häufig auf ähnliche Themen, nämlich natürlich, hier geht es um Wohlbefinden und bei dir ganz speziell der Kontext Arbeitswelt, Organisationen. So. Und daher freue ich mich ganz, ganz doll, heute mit dir hier zu sprechen, weil dieses Thema Wohlbefinden im Kontext Arbeit, das habe ich schon ab und zu mal besprochen hier, aber dann häufig mit Menschen aus der Forschung. Und das ist natürlich auch immer wichtig, so theoretisches Wissen, zu Sachen forschen, das macht valide Ergebnisse, coole Sache. Aber du bist jetzt ja heute, ich sag mal, viel mehr hands-on unterwegs. Also bist wirklich als Entscheider in Unternehmen oder in deinem Unternehmen, das kannst du sehr gerne auch gleich nochmal erzählen, was ihr da macht und was deine Position ist. Und so wie ich dich erlebe, bist du aber auch auf jeden Fall immer sehr bemüht, wirklich eine Kultur zu etablieren, die dem Erleben von Wohlbefinden zuträglich ist. Und da möchte ich gerne mal mit dir drüber sprechen, wie das. Warum ist das aus deiner Perspektive so wichtig? Wie kann man das schaffen? Was sind aber in der Praxis dann wirklich auch die Hürden, an denen vielleicht die Herausforderungen wirklich deutlich zu spüren sind? Das vielleicht mal so als Einflugschneise für das Gespräch, aber vielleicht mal im Groben, wie bist du denn dazu gekommen, dieses Thema so zu priorisieren, wie du es tust?
Ich glaube, da gibt es gar nicht viel zu priorisieren. Ich finde es eigentlich eher folgerichtig oder logisch. Ja, also du beschäftigst dich jetzt irgendwie professionell noch damit, aber ich glaube, jeder Mensch beschäftigt sich ja mit Wohlbefinden oder das Streben nach Glück oder wie auch immer du das entsprechend bezeichnen möchtest. Und von daher fände ich es irrwitzig, über sowas nicht nachzudenken in einem Teil unseres Lebens, der so viel Zeit ja auch irgendwie in unserem Leben irgendwie oder Raum einnimmt, ja, und zu sagen, da blenden wir das mal aus, ja, da ist Wohlbefinden nicht so wichtig, da sind wir, ich weiß nicht, kein Mensch, sondern ein Roboter oder ich weiß, was man da für Vorstellungen haben kann. Von daher finde ich es eigentlich nur folgerichtig, darüber nachzudenken, gerade in solchen Kontexten, genauso wie ich es wichtig finde, über andere Dinge nachzudenken, wie Demokratie oder was auch immer, dass wir die nicht ausblenden können in unternehmerischen Kontexten und in unserem Handeln im Arbeitskontext. Und von daher ist das für mich eher eine logische Folge und nicht, wo ich mich irgendwie langsam ranrobben musste, gedanklich, dass das hier irgendwo auch stattfinden muss oder kann oder soll.
Das ist total lustig, weil was gerade am Anfang deiner Antwort in mir aufgeploppt ist, ist einfach schon wieder diese Frage am Ende. Es ist ja voll die Haltung, ne? Gerade in der Arbeitswelt spiegelt sich das wieder. Es ist jetzt so, ich sag mal, ganz krasser Einstieg, BWL, erstes Semester, Theorie X oder Theorie Y, wenn man so will, gehe ich davon aus, dass Menschen faul sind und mich jeder nur abziehen will, oder gehe ich davon aus, dass Menschen irgendwie auch Bock haben, eigentlich Sachen beizutragen und proaktiv Lust haben, auch mitzugestalten. Und ich glaube, wenn man diese Haltung hat, und das spüre ich einfach total gerade raus, dann ist es folgerichtig, was du sagst, ne? Mhm. Aber du musst halt erstmal zu dieser Haltung kommen. Und das ist, finde ich, etwas, was gerade in der Arbeitswelt, gerade in der Wirtschaft häufig nicht unbedingt so gelebt wird oder empfunden wird.
Ja. Und ich sag mal, ich habe das jetzt ja gerade so aus der Perspektive heute dargestellt. Ich bin beruflich auch nochmal anders sozialisiert worden. Ich habe nicht immer bei der WHD gearbeitet. Ich habe auch schon in anderen Kontexten gearbeitet für andere Unternehmen. Ich bin seit über 20 Jahren in der Beratung tätig. Deswegen habe ich halt auch eine Menge andere Unternehmen gesehen. Also ich habe immer irgendwie zwei Perspektiven. Einmal die des Unternehmers, aber halt auch die des Beraters, da verschiedene Erfahrungswelten aufzumachen. Und da habe ich natürlich auch ganz, ganz andere Sachen gesehen. Aber auch, wie gesagt, für mich persönlich kam ich aus einer ganz, ganz anderen Welt, die nicht auf Wohlbefinden aus war. Wenn ich da so einen Satz gesagt hätte, wie den, den ich gerade hier zum Beginn gesagt hätte, wäre ich im besten Falle ausgelacht worden. Ja? Und von daher war es für mich übrigens, als ich hier gelandet bin, ein totaler Kulturschock. Ja, ich bin jetzt, ich weiß nicht, seit 13 Jahren oder so hier im Unternehmen. Und als ich hier gelandet bin, bin ich die ersten 2 Jahre wirklich hier rumgelaufen, habe unter jeden Teppich geguckt und gesagt, also ich finde hier noch was, weil irgendwas stimmt hier nicht. So wie die miteinander sind, so wie die auch mit ihren Kunden sind, also wie können die erfolgreich sein? Mhm. Ja, das hat bei mir wirklich 2 Jahre gedauert. Ich habe immer so einen 2-Jahres-Zeitraum, da gab es jetzt nicht ein besonderes Erlebnis, aber dass das irgendwie dann so durchgesickert ist, dass das Unternehmen genau deshalb erfolgreich ist und nicht trotzdem. Ja. Und von daher kann ich die Frage absolut nachvollziehen, weil sie halt in vielen Unternehmen vernachlässigt wurde oder wird, und den Impact spüren dann die Unternehmen, und dann sehe ich dann die großen Beschwerden über Fachkräftemangel und wir finden keine Menschen. Ja klar, wenn ich ein unmenschliches Arbeitsumfeld generiere, dass Menschen keine Lust haben, dann da reinzugehen freiwillig, zumindest wenn sie Alternativen haben. Das ist jetzt auch keine Rocket Science, ne?
Nee, das ist auch keine Rocket Science. Du hast gerade gesagt, sie sind genau erfolgreich, weil sie das machen. Und was ist das? Was ist das, was du gerade beschrieben hast?
Ja, da taucht dann immer dieses große Wort Unternehmenskultur auf, was ja irgendetwas ist, was man nicht so wirklich greifen kann, ja, was irgendwo dazwischen liegt. Ich glaube, einer der Kernpunkte ist es, dass wir den Menschen hier in den Mittelpunkt stellen, was so ein abgegriffener Satz ist, weil natürlich keiner sagt, also wir arbeiten gerne an den Menschen vorbei und möglichst auch ohne Menschen und auch nicht für Menschen, ja, das ist von der Jesus irgendwie abgegriffen. Aber zu schauen, dass Menschen als ganze Menschen hier sind, die geben vorne, aber wenn die bei uns reinkommen oder sich im Homeoffice hier irgendwie onschalten, geben die nicht ihre Probleme ab, die sie gerade zu Hause am Frühstückstisch hatten. Ja, die geben auch nicht irgendwie ihre persönlichen Krisen einfach da vorne ab und sagen, oh, jetzt ist ja Arbeit angesagt, jetzt brauche ich ja gar keine Krise, die lasse ich mal da vorne. Und wenn wir nicht verstehen, dass Menschen irgendwie als ganze Menschen hier sind, dann blenden wir halt große Teile aus und dann kommen wir halt auch, nicht als Menschen hier an. Und das ist, glaube ich, eine der Dinge, die in meinem Unternehmen, auch weit bevor ich hier angefangen habe, so eine Grundfeste war, dass das ein Bild ist von Menschen, die hier arbeiten, ganze Menschen und nicht Teilaspekte nur von Menschen. Ne? Das heißt nicht, dass hier jeder die ganze Zeit vor sich herträgt, wie es ihm gerade geht und jetzt geht es mir gut und geht es mir nicht so gut oder ich habe gerade dies oder ich habe gerade das. Aber Dinge, die eine Relevanz auch hier fürs Arbeitsleben haben, dass man die benennen kann, dass andere Leute einen einschätzen können, warum gerade was wie ist, das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Ding, um sowas wie eine menschenorientierte Unternehmenskultur hinzubekommen. Und ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen hatten. Ich bin ja ein großer Fan der gewaltfreien Kommunikation. Das war auch in dieser Zeit, wo ich hier so angedockt habe und mit meinen eigenen Krisen unterwegs war, weil auf einmal sich mein komplettes Bild so von, wie muss man eigentlich in der Arbeitswelt sein, verändert hat. Und da hat die gewaltfreie Kommunikation einen großen Anteil gehabt. Und da stehen halt Bedürfnisse von Menschen extrem im Vordergrund. Ja, dass jegliche Form von Handlung darauf zurückzuführen ist, dass wir uns Bedürfnisse erfüllen wollen. Und wenn wir da hingucken, immer wieder zu schauen, dass Marshall B. Rosenberg nennt das immer den guten Grund zu finden, warum Menschen so oder so handeln, dann kann ich viel, viel stärker verstehen und kann auch Lösungen finden, die dann vielleicht für mehr tragen als für einen. Aber dann bin ich halt wieder nah an den Menschen dran und dann kommt das zum Tragen, was ich gerade eben ganz am Anfang zum Thema Unternehmenskultur gesagt habe.
Ja, also ich finde, das ist ein total schöner und wichtiger Aspekt, ne? Die gewaltfreie Kommunikation.
Also sperriger Begriff erstmal, ne? Wenn man den noch nicht so gefüllt hat, dann hört
sich das an. Wir können ihn gerne füllen. Also ich bin jetzt auch kein ausgebildeter Experte darin. Ich würde schon sagen, mir sagt das was, aber wenn du es schnell füllen kannst, mach's gerne, weil ich weiß nicht, jetzt es hören uns ja auch Leute zu, vielleicht sind die nicht ganz firm, lass uns das gerne kurz tun.
Also das erste Grundprinzip habe ich ja schon gesagt, dass wenn wir uns, dass Menschen sich Bedürfnisse erfüllen mit allem, was sie machen, auch wenn sie manchmal komische Strategien wählen, also Handlungen wählen, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Mein Lieblingsbeispiel ist meine Nachbarin, die quer über die Straße ihren Sohn anbrüllt und sagt, Finn, Ole, hör auf, hier so rumzuschreien, die Leute brauchen Ruhe. Mhm. Ja? Okay. Dass wir manchmal komische Strategien wählen, aber dass der gute Grund dahinter erkennbar ist, nämlich, dass sie möchte irgendwie beizutragen, dass alle hier nicht gestört werden und. Das ist dann so eine Grundkomponente, die in der gewaltfreien Kommunikation drin ist. Und eine hast du gerade eben ganz am Anfang genannt, wahrscheinlich unwillkürlich, nämlich, dass Menschen Lust haben, beizutragen.
Ja.
Auch am Wohlbefinden anderer, vorausgesetzt, sie können es freiwillig tun und werden nicht dazu gezwungen. Und dann ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen freiwillig beitragen können, das ist dann, glaube ich, das Ziel, sowohl was ich in meinem familiären Umfeld irgendwie mit meinen Kids, mit meiner Kernfamilie irgendwie versuche zu etablieren, aber ganz sicher halt auch hier in der WAD.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst mit die gewaltfreie Kommunikation, beziehungsweise, wenn wir es mal auf Unternehmenskontext übertragen, grundsätzlich interne Kommunikation, ne, ist ja einfach ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, wie ich steuern kann, also wie ich auch die Unternehmenskultur mit beeinflussen kann, beziehungsweise ich kann ja nie direkt an der Kultur arbeiten. Ich kann immer nur quasi an den Strukturen arbeiten, die dann wiederum deren Spiegelbild die Kultur sein wird. Aber ich kann natürlich vorgeben, hey Leute, wir möchten hier so und so miteinander kommunizieren. Und da kann man natürlich Menschen auch schulen. Man kann Sachen vorleben und so dann indirekt versuchen, Kultur zu beeinflussen. Deswegen finde ich das einen total tollen und wichtigen Schlüssel mit der gewaltfreien Kommunikation. Alles, was ich von dir mitbekomme, beispielsweise auf LinkedIn, da bist du ja auch ganz stark drin, das mit dem Thema Führung zu kombinieren. Also das eine ist natürlich, wie rede ich mit meinen Kolleginnen so auf einer Ebene, aber gerade wenn es nochmal, und wir haben halt Hierarchieebenen in Organisationen, müssen wir nicht drum rumreden, ne, gerade wenn man da.
Ist doch gut so.
Also, ja, aber es wird auch häufig so gesagt, ja, wir sind alle auf Augenhöhe und ne. Nein, ja, das ist einfach auch häufig nicht richtig. So, ne, also es gibt auch informelle und formelle Hierarchien. Aber wenn man es gerade da schafft, dann eben so eine Art der gewaltfreien Kommunikation, eine bedürfnisorientierte Kommunikation nach vorne zu stellen. Ja, also wenn ich eben es dann schaffen würde, zu sagen, hey, keine Ahnung, ne, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber einfach es trotzdem schaffe, über Hierarchieebenen hinweg auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist das wahrscheinlich ein sehr hilfreicher Schlüssel. Nur das hinzubekommen, stelle ich mir total herausfordernd vor. Du hast jetzt gerade gesagt, oder ich habe verstanden, du bist zur WAD gekommen und da hast du es alles schon vorgefunden, ne?
Also viele Dinge, ne? Mhm. Genau. Vor allen Dingen, was das Thema Haltung angeht, ja, also wie wir hier den Menschen gegenüberstehen. Und das ist so eine Grundfeste, mhm. auf der dann ganz viel wachsen kann, ja. Aber das war etwas, was komplett neu für mich war und was auf jeden Fall schon vorhanden war, als ich hier an den Start komme. Ich meine, die WAD ist von 8 Menschen gegründet worden, mhm. die auch bis zum Schluss, bis sie jetzt ausgeschieden sind, hier auch gemeinsam als Gründer noch unterwegs waren. Und dass es da irgendwie eine Form von Kooperation geben muss, wenn man mit 8 Leuten ein Unternehmen gründet, das zeigt schon was. Ich habe dir mal ein bisschen despektierlich die Alt-68er genannt, die hier, ich sag mal so, Unternehmen gegründet haben, aber auch mit ganz klaren wirtschaftlichen Interessen. Ja, das war jetzt hier kein Freizeitverein, eine Unternehmensberatung mit all den Stereotypen, die da auch so drin hängen von Leistungsorientierung, von Klicks, die man braucht, um hier entsprechend halt auch andocken zu können und. Aber diese Grundhaltung gegenüber Menschen, die war definitiv schon mit am Start.
Ich versuche das gerade mal so innerlich so ein paar Punkte quasi zu bekommen. Das eine ist ja, den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Ja, ist eine abgedroschene Phrase, aber wenn die Haltung dahinter quasi im Mittelpunkt steht, natürlich machen wir hier Sachen auch gewinnorientiert, aber wir achten eben drauf, dass es den Menschen dabei gut geht. Ne, das ist
und da ist halt kein Aber für mich, sondern da ist ein Und dazwischen.
Wichtiger Punkt. Vielen, vielen Dank. Ja.
Sondern, dass die Dinge halt Hand in Hand gehen. Ich muss nicht nur, weil ich Geld verdienen will, auf einmal all meine Grundsätze, mit denen ich sonst im Leben unterwegs bin, über Bord werfen. Was man ja an ganz vielen Stellen sieht, wo ich denke, sind das nicht auch Familienväter oder Mütter, die da unterwegs sind? Sind das nicht Menschen, das sind nicht auch beste Freunde und beste Freundinnen von jemandem? Und dann kommen die hier in so ein Unternehmen rein, oder jetzt nicht in meins, aber kommen in ein Unternehmen rein und sagen, so wie ich es mich sonst so gebe in meinem Privaten, die ganzen Grundsätze, die schiebe ich jetzt mal zur Seite. Jetzt geht's ums Geld verdienen. Also das erschließt sich mir nicht, ne? Und so möchte ich auch nicht sein, also wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, liebender, treusorgender Ehemann, Vater, Freund, Sohn, was auch immer. Mhm. Und dann bin ich Businessman. Und da geht's aber mal richtig ab. Und da habe ich ganz andere Grundsätze.
Ja, das ist, das finde ich total gut. Das kann man vielleicht einfach mal gerade so stehen lassen. Es ist total witzig, weil weißt du, was ich gerade merke, mal ganz kurz auf der Metaebene. Ich habe so gehofft, quasi so eine Art Liste füllen zu können mit, ja, was braucht es quasi, um eben eine Kultur zu etablieren, die eben auch dem Wohlbefinden zuträglich ist. Und im Endeffekt, alles, was ich, glaube ich, gerade kriege, ist so ein, naja, aber das ist doch normal, dass man sich so verhält eigentlich, ne? Ich tausche ja nicht meine Persönlichkeit, wie du es gerade sagst, an der Eingangstür morgens oder wenn ich mich einlogge.
Das Problem ist ja, wenn wir da so drüber sprechen, ist das total logisch. Aber was wir halt tagtäglich, nicht überall, aber an vielen Stellen sehen, es gibt ja auch ganz viele tolle Beispiele mittlerweile, wo es halt anders läuft. Aber was wir so klassisch vorgelebt bekommen haben, was so in diesem Lalouschen Sinne so mit orangenen Unternehmen unterwegs war, ja, die haben genau das versucht auszublenden. Und die Dinge fallen uns jetzt dann entsprechend auf die Füße. Und dafür braucht es halt auch neue Formen oder andere Formen, um das wieder zu ajustieren, dass dieses mechanistische Bild von Unternehmen, wo ein Rädchen ins andere greift, und Rädchen ist in diesem Fall ein Mensch, ja, dass das nicht mehr funktioniert. Und dass das vielleicht auch noch nie richtig gut funktioniert hat, aber dass das mit großen Kollateralschäden funktioniert hat. Ne? Und also wir sind ja gerade dabei, so dass Haltung irgendwie eine Grundvoraussetzung, eine Grundfeste ist, auf der das irgendwie fußen muss. Alles andere wird dir ganz schnell auf die Füße fallen. Also wenn du sagst, okay, ich tue so als ob, dann werden das Menschen ganz schnell merken. Ja, und das auch das kriege ich an ein paar Stellen mit, wo dann versucht wird, ich weiß gar nicht, es gibt ja dieses Wort von Greenwashing, ich weiß nicht, ob es Culture Washing gibt oder so, aber
bestimmt
so, ne?
Hat das auch
sowas,
schon mal wer gesagt.
Sowas zu betreiben, dass Menschen das wirklich sehr, sehr schnell rauskriegen. Von daher gilt es natürlich, diese Haltung in irgendeiner Form in Handlungen zu überführen. Ja. Und da ist dann das, was du gerade eben gesagt hast, dass das schwierig ist, irgendwie im Unternehmen zu etablieren. Und zu zeigen, dass es mir wichtig ist, dass wir nicht nur bedürfnisorientiert irgendwie denken, sondern halt auch bedürfnisorientiert handeln. Und da muss es halt, also einmal sind die Menschen natürlich total unterschiedlich, nicht in dem, was sie brauchen, sondern in dem, wie sie meinen, sich so Bedürfnisse erfüllen zu müssen. Also wenn ich sage Wertschätzung als Grundbedürfnis, hast du ganz andere Sachen im Kopf, wie ich die erfüllen kann, als wenn ich das im Kopf habe. Mhm. Und gleichzeitig werden wir, und das ist auch wieder so eine Grundkomponente der GfK, werden wir irgendetwas finden, wo wir uns darauf einigen können, dass das jetzt eine gute Strategie ist, um uns Wertschätzung zu zeigen. Ja. Und das gilt es halt immer wieder rauszufinden, was brauchen hier die Menschen, um, und das ist halt immer unser großes Ziel, sich hier entwickeln zu können, um ihr Potenzial, um ihr wirkliches Potenzial zu entfalten. Und das hat dann immer eine normative und eine ganz praktische Komponente drin. Die normative heißt, ich glaube, das steckt in uns drin, dass wir zu Wachstum irgendwie und zu mehr werden wollen, als was wir jetzt gerade sind. Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite ist das für uns als Unternehmen auch extrem wichtig, dass die Menschen mit ihren Themen, mit ihren Aufgaben wachsen und dann, ich sage jetzt mal, eine bessere Beratungsleistung für unsere Kunden bieten können und mehr Know-how aufsaugen, um das wieder anwenden zu können. Das sind Dinge, die Hand in Hand gehen und sich nicht, das sind keine Antagonisten, ja, sondern die Dinge greifen Hand in Hand und führen dann zu mehr und in der Regel auch zu sehr schönen Dingen.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Weißt du was, ich muss mal mich ja auch selbstkritisch hinterfragen, ne? Und was du hast ja gerade so schön von diesen Rädchen gesprochen, wo wir denken, die können so ineinander greifen, dieses mechanische Bild, was du beschrieben hast, und Rädchen sind dabei Menschen. Und irgendwie kam mir gerade so dieses Wort in den Kopf als allererstes, ja, also wenn ich wirklich eine Unternehmenskultur etablieren möchte, wirklich die Menschen gut tut, in denen Menschen sich auch entwickeln können, dann muss ich vielleicht umlernen, ja, wie du es gerade gesagt hast, dass eben das, was wir auch Jahrzehnte oder die letzten ein, zwei Jahrhunderte wirklich so im Organisationssinne angewandt haben, dass das nicht funktioniert oder nur sehr begrenzt funktioniert.
Oder nicht mehr.
Nicht mehr funktioniert.
Weil sich die Welt einfach stark verändert hat.
Ja, auf jeden Fall funktioniert es jetzt nicht so, ne? Und stößt an Grenzen. Und ich dachte mir gerade so, ah, ist aber witzig, Leo. So, ich habe den Volker jetzt ja gerade gefragt nach, gib mir mal so einzelne Rädchen aus deiner Perspektive, was es braucht, ne? Und die eigentlich ist die Antwort, weg mit den Rädchen, ne? Mhm. Organisationen also sind
auf jeden Fall mit der Rädchendenke.
Ja, genau, ja, klar. Natürlich brauchst hier und da auch Prozesse, die ineinander greifen und so weiter. Genau. Alles gut. Mhm. Ne? Aber trotzdem, nimm das mechanische Bild weg. Ich glaube, das ist diese Meta-Botschaft, die ganz, ganz wichtig ist. So, nee, du brauchst nicht Zutat A, B, C und D und dann wird es gelingen, sondern du musst so dieses, ne, du musst eigentlich so den Kontext aufmachen und schauen, ne? Was habe ich, ne, also was ist die Haltung, die dahinter steht? Da haben wir jetzt ja gerade drüber geredet und dann hast du es auch sehr gut gesagt, finde ich. So, wie kann ich diese Haltung jetzt in Handlung übertragen? Beispielsweise durch Kommunikation, aber natürlich auch durch, da gibt's ja ganz tolle Sachen, Strukturformate, wie Meeting-Routinen, sowas, dass man wirklich auch sagt, wir leben Meeting-Hygiene im Sinne von, dass wir nicht immer bis zur vollen Stunde ein Meeting und dann auch direkt das nächste und dann direkt das nächste, sondern dass immer mindestens, was weiß ich, 15 Minuten dazwischen sind oder wenigstens 5. Ne? Dass man
kann man bei Outlook schon einstellen übrigens.
Ja, man muss sich dann aber auch dran halten.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, ja genau, sonst steht's nur da. Ne? Ja, genau. Aber das sind dann, wie soll ich sagen, Zutaten oder Punkte, an denen man vielleicht festmachen kann, wie das in einem Unternehmen gelingen kann, ja, der viel besprochene Obstkorb.
Ja.
Aber ich kann nicht an einem Obstkorb quasi festmachen, oh, da ist eine gute Unternehmenskultur, sondern es ist erstmal nur ein Obstkorb, ja, mehr nicht. Und das Thema Kommunikation ist natürlich ein Riesending. Also sowohl jetzt so auf so einer übergeordneten Ebene, um so ein Bild von uns zu zeichnen, wie wir sein wollen, ja, nämlich in der gerade eben skizzierten oder anskizzierten Form, aber halt auch in der Art und Weise, wie ich mit Menschen spreche. Und das ist für mich dann halt ein Wesenskern auch von Unternehmenskultur, nämlich eine beziehungsorientierte Führung zu etablieren, die dafür sorgt, dass ich den Menschen zugewandt bin, dass ich den Menschen diene, damit das zum Tragen kommt, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich Entwicklung und Potenzialentfaltung auf einer individuellen Ebene, weil ich davon ausgehe, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um hinterher auch als Unternehmen insgesamt und als Organisation insgesamt zu wachsen.
Finde ich mega, wenn du so selbstverständlich von dem Schlagwort beziehungsorientierte Führung sprichst, springe ich innerlich und freue mich richtig, weil das genauso dieser Punkt ist, finde ich, ich sage das häufig in anderen Worten, Prozessqualität vor Ergebnisqualität, ja, weil wenn der Prozess unserer Beziehung gut ist, dann wird da auch ein cooler Podcast bei rumkommen jetzt, so, ne, und wenn ich eine gute Beziehung mit den Menschen habe, mit denen ich zusammenarbeite, dann werden wir in der Regel auch ein super Ergebnis bekommen, aber wenn ich nur die ganze Zeit die Leute peitsche und den Fokus aufs Ergebnis habe, also beispielsweise nicht eine beziehungsorientierte Führung, sondern eine ergebnisorientierte Führung, dann wäre ich eben genau wieder in dieser anderen Denke und das ist eben, ja, einfach was ich voll schön finde, da so, ja, wie du es einfach so selbstverständlich sagst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass einfach immer mehr kommt in der Wirtschaftswelt, wo ihr jetzt sicher auch ein Beispiel seid, was heraussticht, glaube ich. Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die noch ganz, ganz anders sind.
Also, ne, ganz sicher. Und wie gesagt, wir sind ja mit in ganz unterschiedlichsten Unternehmenskontexten unterwegs. Und was natürlich hier auch ja auch eine Riesenherausforderung ist, ja. Du erlebst ja als Berater, als Beraterin die Art und Weise, wie wir miteinander sind. Und wir wachsen quasi mit jungen Menschen. Also der 80%-Fall ist, dass Menschen zu uns kommen, die bei uns ihre Bachelorarbeit geschrieben haben oder ihr Praktikum gemacht haben oder. Mhm. Und das heißt, die lernen hier unsere Unternehmenskultur kennen und dann schicken wir die zu Kunden, wo halt eine andere Unternehmenskultur herrscht, ja. Also zum einen ist es natürlich,
die kündigen nie. Dass
man sieht, okay, also unsere Fluktuation ist wirklich gering, aber jetzt nicht so nach dem Motto, ey, jetzt guck mal so, weißt du, so Altvätersprüche, warte mal ab, bis du in die große Welt hinausgehst. Aber wo dann schon natürlich aber auch im alltäglichen Doing dann ja auch eine große Spannung drin steckt, ja. Das eine, sich in der einen Kultur zu bewegen und in der anderen Kultur zu bewegen, und das ist dann irgendwie schwierig. Natürlich versuchen wir auch, Kunden zu finden, die diese Idee, die ich hier gerade versuche, irgendwie so zu skizzieren, dass die da nah dran kommen oder dass die diese Idee mittragen wollen oder sich auf den Weg gemacht haben, um dahin zu kommen. Ne? Und das, um diese Spannung ein bisschen zu reduzieren. Aber klar ist die auch da, und es gibt auch Unternehmen, mit denen wir einfach nicht zusammenarbeiten wollen, weil wir sagen, das passt gar nicht zu dem, wie wir hier unterwegs sind. Ne?
Aber das,
auf dieser kulturellen Ebene. Ne?
Absolut. Aber das finde ich total spannend. Ich habe ja auch zwar nicht so sehr lange, aber auch eine Zeit lang auch in Festanstellung als Berater gearbeitet und war dann in verschiedenen Organisationskontexten und kenne das total. Du hast deine interne, ich sag mal Kultur, weißt, wie es mit den Menschen da ist, alles fein. Und dann arbeitest du mit einem Kunden zusammen, der das vielleicht anders lebt oder sieht, ne? Und ich habe auch schon dann Sätze bekommen, ich als Auftraggeber weise euch jetzt aber an, macht das so. Und dann denkst du dir, okay, gut, brauchst du mich auch nicht einkaufen, dass ich dir irgendwas berate, so, aber okay, ne? So, aber es macht halt in dem Moment auch voll wenig Spaß, finde ich, dann so zusammenzuarbeiten, weil das halt in dem Moment voll eine Hierarchie reingekommen ist oder zumindest eine gefühlte.
Auf jeden Fall ein Cultural Clash, den du deutlich spürst.
Den du total spürst, und natürlich ist es aber ja auch wichtig, wir bleiben alle professionell, lächeln und machen das dann auch okay. Aber dann, wie du gerade gesagt hast, geht ja auch ein Spannungsfeld auf, hier komme ich gerade mit was in Berührung, was ja gar nicht so, ne, also was dann auch meinem Wohlbefinden gar nicht gut tut oder wie es ganz anders ist. Wie erlebst du das oder wie rätst du das denn den Menschen, die dann bei euch in einer Organisation sind, damit umzugehen?
Bevor ich über Menschen spreche, spreche ich nur mal kurz über mich,
ja.
Um die Frage zu beantworten. Ich habe so Cultural Clash, ja, eine meiner im Nachgang allerliebsten Kunden war in England. Und das war das Justizministerium.
Okay.
Ja, und ich kam da als Deutscher hin. Wir haben, das ist jetzt irgendwie auch schon 15 Jahre her, keine Ahnung, 17 Jahre. Wir hatten da, wir hatten auf jeden Fall keinen guten Ruf, als wir da hinkamen. Dann noch als Berater, ja, im Schwarzen mit Krawatte und allem Zip und Zap. Und bin da auf natürlich eine riesige Skepsis gestoßen, ne? Da war wirklich eine Riesendistanz, und wie die so unterwegs waren mit ihrem hierarchischen, prozessualen Denken, ne? Und ich wollte da Sachen irgendwie bewegen. Und für mich ist das immer irgendwie ein Ansporn, solche Nüsse zu knacken, ja. Zumindest wo irgendwie eine Aussicht auf Erfolg ist. Und ich glaube, es gibt immer irgendwie Anknüpfungspunkte, wo man Menschen halt auch irgendwie vielleicht damit anzünden ist zu viel, aber einen Geschmack davon geben kann, wie es auch anders laufen kann. Ja, und das ist etwas, was mich in diesem Kontext gehalten hat und wo wir einen echten Flächenbrand, da gab es dann eine kompatible Person, mit dem haben wir dann dieses Projekt gemacht, und das hat sich dann ausgestrahlt. Dass das Grenzen hat, habe ich dann auch erfahren, also quasi als negative Komponente, ja, dass dann irgendein System sich gar nicht mehr bewegen will und du an Grenzen stößt in Systemen, wo ich dann sage, okay, wo ich mittlerweile sage, da werde ich mir nicht mehr meine Birne dran einhauen an dieser Wand, um irgendwelche zugemauerten Türen zu versuchen einzureißen. Ja? Aber ich glaube schon, dass man immer wieder eine eigene Wirksamkeit hat, um in dem gerade eben genannten Sinne zu agieren. Mhm. Und gegebenenfalls auch Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu finden für eine andere Art und Weise, wie wir da miteinander sind. Und das hat wieder diesen normativen Charakter. Ich möchte, dass wir so sind. Ich möchte nicht, dass wir wie die Axt im Walde durch die Gegend laufen und so ein typisches Beraterklischee erfüllen, sondern dass wir diese andere Art von Miteinander haben. Und das heißt, lass uns schauen, ob wir Menschen finden, die da andocken können. Und da haben wir super gute Erfahrungen gemacht, das auf so einer normativen Ebene, aber halt auch in der ganz praktischen, dass wir dadurch auch unterscheidbar sind als Unternehmen, als Berater der VAD, Beraterin der VAD, wie wir bei unseren Kunden agieren. Und da kannst du dich drauf verlassen, dass das, was man sagt, das ist, was man meint. Und was man gesagt hat, auch das ist, was man hinterher tut. Dass man uns vertrauen kann. Das sind alles Dinge, die quasi mitgeliefert werden, wenn egal welcher Berater, welche Beraterin von uns bei unserem Kunden aufläuft. Und das ist dann wieder ein ganz knallharter ökonomischer Asset, der dabei rausfällt.
Mhm.
Ja, aber das ist dann, ich sag mal, wie ein, jetzt sind wir wieder bei Haltung, das ist dann ein Abfallprodukt davon. Ja, also wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, was ist die geilste Strategie, damit wir einen USP am Markt haben? Lass uns doch mal eine coole Unternehmenskultur machen. Sondern das war genau umgekehrt, zu sagen, hey, wie wollen wir miteinander sein? Und es gab ganz viel Kompatibilität und Andockpunkte draußen im Markt, wo Menschen gesagt haben, ey, mit denen kannst du super zusammenarbeiten. Go for it.
Ja.
Ja, und dann sind wir dann in dem Sinne halt ökonomisch erfolgreich. Und so bedingen sich die Dinge positiv und nicht, ist es halt, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, nicht ein trotzdem, sondern genau deshalb.
Ja, ich würde das Wort Beifang anbieten anstelle von Abfallprodukt.
Ja. Ja, das ist gut. Abfallprodukt wirklich negativ, danke.
Ja.
Beifang ist gut.
Ja, total gut. Aber das ist total spannend. Ich wollte eigentlich, ich glaube, du hast es indirekt schon beantwortet, weil du gesagt hast, ja, dass 80% eurer Einstellungen, wahnsinnig gute Quote eigentlich, finde ich auch, von ehemaligen Praktis, Bachelor, AbsolventInnen kommen etc. Das heißt, die könnt ihr ja auch noch in eine gewisse Richtung formen oder die erleben dann, wie kann es sein, ne, und passen dementsprechend in die Kultur.
Und brauchen nicht ein zweijähriges Programm, wie ich es gebraucht habe, um zu glauben, dass es wirklich so ist, wie es ist.
Genau. Ich habe ja auch viel im Bereich eben Arbeitgebermarke und Organisationskultur gearbeitet. Deswegen lag mir so die Frage total auf dem Herzen, da zu fragen, wenn ihr jetzt Leute sourced, natürlich macht es voll Sinn, nach dem kulturellen Fit Menschen auch einzustellen und nicht nur nach der fachlichen Passung. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, wie ist das denn, ne? Weil wenn da auf dem Arbeitsmarkt sind ja auch gerade im Beratungskontext immer noch andere Leute unterwegs. Ob du das auch bei anderen Menschen erlebst, ne, die vielleicht ähnlich wie du so einen Culture Clash hatten, oder ist es eher weniger?
Nee, da tun wir uns schwer. Also Menschen zu finden, die schon, ich sage jetzt mal, seit 15 Jahren in so einem, ich sage es immer, so in so einem traditionellen Beraterduktus unterwegs sind, so sage ich es mal, und zu uns kommen und dann nicht diese klassischen Hierarchie-Ebene. Also ne, wann bin ich Senior, wie viel Leute habe ich dann unter mir oder was ich was, diese Fragen können wir nie mit 13 oder in 3 Jahren oder was ich was beantworten, sondern wir haben hier Kompetenzhierarchien, versuchen wir im Unternehmen zu etablieren, was auch heißt, dass ich in so einem Tag wie heute auf der einen Seite führe, also Menschen eine entsprechende Orientierung biete und versuche zu erklären, wie wir sind und wie wir sein wollen. Ja. Aber wenn ich jetzt gleich ein Gespräch habe mit unseren Leuten mit den Data Scientisten, ja, das ist immer mein Paradebeispiel, dann wäre ich ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich denen erzähle, wie die am besten was machen. Ja, und da werde ich natürlich dann geführt und gesagt, hey, guck mal, wir haben das und das vor und die Gründe für das und das. Und dann sage ich, okay, cool, mach das. Ne? Das ist dann deren Entscheidungsbereich. Und so wechselt sich auch mein Tag dann in diese Richtung ab. Aber ich will gerade nicht von deiner Frage ablenken. Also
ich finde das wunderschön, was du erzählst. Kollektive Führung einfach mal verkörpert. Richtig geil.
Ja, ne, und das heißt, du hast gerade immer gesagt, sind Hierarchien da? Ja, sind sie. Ja, und wie soll ich sagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, unsere, weiß nicht, Prozessmanager oder unsere Organisationsentwickler, die kommen jetzt nicht zu mir und sagen, Volker, ich sag dir jetzt mal ganz kurz, wie du hier das Unternehmen jetzt nochmal führst von der Spitze aus. Und dann, ja, also da gibt's klare Bereiche, in denen wir sagen, okay, da hat jemand seine Kompetenz und da hat jemand oder ein Bereich seine Kompetenz. Und da werden dann halt auch die Entscheidungen getroffen, weil da sind die Informationen, da sind die Kompetenzen. Wir werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir dort nicht halt auch die Entscheidung treffen lassen würden. Ne? Aber jetzt bei den Leuten, die wir hier anheuern, also unseren Gatekeepern, sprich den Menschen, die hier in den Vorstellungsgesprächen sitzen, denen obliegt eine unglaubliche Verantwortung. Weil das System, was ich gerade versuche, hat ja auch eine gewisse Fragilität, genauso wie eine Demokratie eine gewisse Fragilität hat und ich mir nicht die Rechten reinhole, weil sie das Ding von innen aushöhlen. Ja? Das ist immer so mein Vergleichsmoment. Sondern wo ich sage, hey, da müssen wir wirklich aufpassen, dass Menschen etwas mitbringen von der Haltung her, die das mittragen und weiterentwickeln wollen, was wir hier haben. Wenn das nicht der Fall ist, wird es sehr schwierig, sowohl für uns, weil da eine große Gefahr drin steckt, dass das ausgenutzt wird und, aber halt auch für die Menschen, die bei uns hier dann andocken und erwarten, wie gesagt, dass sie dann einen entsprechenden Headcount und was auch immer dafür Worte dann kursieren, um dann sowas wie ein statusgetriebenes Leben hier im Unternehmen zu führen, weil das ist etwas, was bei uns halt schwer möglich ist. Und dann werden beide Seiten nicht glücklich und von daher ist es so wichtig, dass da unsere Gatekeeper dafür sorgen, dass da die richtigen, in Anführungsstrichen, Menschen zu uns kommen, nämlich die damit kompatibel sind, was wir hier vorhaben.
Ja.
Und das will ich nicht sagen, dass das irgendwie das Allheilmittel und das Beste und das Geilste ist. Für uns ist das Beste. Und Menschen, die Bock haben, da mitzumachen, sind, die suchen wir und die sind herzlich eingeladen, hier bei uns dann entsprechend mitzumachen. Ne? Und das reicht ja manchmal auch, weißt du, ich habe gerade erzählt, meine ersten 10 Berufsjahre in der Beratung, da bin ich ja auch mit einem anderen Mindset unterwegs gewesen. Mhm. Weil ich aus Ermangelung an alternativen Bildern, wo ich hätte hingehen können, ja. Und dann bin ich hier gelandet und da hat was angeklungen. Bei meinen ersten Vorstellungsgesprächen, da hat was angeklungen. Und das war ein Versprechen, was da mitgeliefert ist, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich weiter hingucken. Auch wenn das wie 2 Jahre Krise für mich war. Weil ich musste wirklich kommen, du hast es gerade eben umlernen, ne? Mhm. Also wirklich, umswitchen, die Bilder, die ich im Kopf habe, wie man ist, wenn man arbeitet, wie man ist, wenn man ein Berater ist, wie man ist, was auch immer, ja. Und das war ein schmerzhafter Prozess. Ich musste viele Dinge loslassen, viele Glaubenssätze, viele Bilder, die ich im Kopf hatte, um dann hier in dieser Form überhaupt andocken und dann wirksam werden zu können.
Gibt's irgendwas, was dir geholfen hat dabei, diese Glaubenssätze loszulassen? Oder was war für dich, hattest du so eine Art Schlüssel dazu?
Ich hatte ja gerade eben schon mal wieder die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, anstatt gemacht. Es gibt für mich wirklich einen davor und danach. Das hat für mich ein neues Weltbild eröffnet und hat es mir dann viel, viel einfacher gemacht, zu erkennen, was hier ist und auch, wie ich mithelfen möchte, da entsprechend, oder beitragen möchte, das hier entsprechend weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Kern ist. Also, bei sich selbst anzufangen. Ja, ich sage immer, dass wir können keine guten Führungskräfte sein, wenn wir uns nicht gut selbst führen. Mhm. Und das heißt, wir müssen uns mit unseren Themen auseinandersetzen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Wir müssen gucken, was unser Dazutun ist, sowohl bewusst als auch unbewusst, um bestimmte Situationen, um Systeme mit zu kreieren. Wenn dieses Selbstreflexionsvermögen nicht da ist, wird es extrem schwer, in der Führung zu sein. Und wie gesagt, da war die GfK für mich wirklich ein Augenöffner, der eine andere Form von Blick auf die Welt ermöglicht hat, definitiv.
Wie bist du dazu gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man sowas.
Ich kenne den Spruch auch.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ja. Vielleicht fällt dir noch mal wieder was Besseres ein, wie der Beifang, den ich mir auf jeden Fall gemerkt habe. Ich habe Seminare zum Thema Projektmanagement gegeben und bei einem großen Universitätsklinikum hier bei uns. Und da ist auch immer ein großer Block Kommunikation gewesen. Aha. Da war so Schulz von Thun und solche Geschichten und Eskalationstreppen, die ich da entsprechend beschrieben habe. Und das waren alles Dinge, die ich kognitiv erfasst hatte, aber die auch für mich in der Umsetzung immer extrem schwer fand, wie ich ins Leben zu bringen. Und da war halt die Personalleiterin, die dann sagte, ey, Frau, hast du schon mal was von der GfK gehört? Und meine erste Antwort war, was? Sehr gut. Und dann habe ich den Rosenberg mal in so einem Einführungsseminar in den Ende der 90er irgendwo in Kalifornien gesehen. Und das amerikanische Englisch liegt mir nicht so, aber der hat mit so einer unglaublich glasklaren Sprache gesprochen. Also unsere Sprache auch analysiert und Angebote gemacht, wie man die Dinge anders sehen und sprechen kann, wo ich wirklich das Ding gefressen habe. Und das war so der erste Punkt, wo es bei mir gezündet hat. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Und mittlerweile, das ist wirklich etwas, was für mich unglaublich schön ist, sind die schönsten Tage hier in meinem Arbeitsleben, nämlich, dass ich mindestens 2-mal im Jahr hier selber GfK-Seminare im Unternehmen gebe. Da sind dann BeraterInnen in der Regel so 10 bis 12, denen ich dann so eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation gebe und die dann quasi damit das Eintrittstor haben, um hier in unseren stehenden Gruppen dann anzudocken und dann quasi halt auch in dieser Form weiter zu üben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist immer oder nicht immer, aber eine häufig sehr, sehr berührende Art und Weise, wie wir da miteinander sind, weil da kommt das zum Tragen, da ist halt nicht Arbeitskontext, da ist halt nicht Ergebnisorientierung am Start, die ja auch bei uns im Arbeitsalltag auch schon dominant ist, sondern da ist wirklich viel, viel Menschsein und da in einer puren Form, die mich an solchen Tagen immer sehr, sehr glücklich zurücklässt.
Das kommt auf jeden Fall rüber und es erinnert mich gerade an eine Sache, die ich, die für mich total auch so eine Art Game Changer ist. Also gewaltfreie Kommunikation ist ja ein wahnsinnig tolles Tool und vielleicht kennst du auch das Schlagwort spannungsbasiertes Arbeiten. Sagt dir das was? Mhm. Genau, also einfach für Menschen, die es jetzt nicht gehört haben bisher, im Grunde geht es darum, wenn ich merke, in mir ist irgendwie eine Spannung oder ich spüre eine Spannung beispielsweise, dass ich das einfach benenne und sage, hey, stell dir vor, Volker schlägt mir irgendwie einen Projektplan vor und ich sage, da spüre ich aber die Spannung, das ist alles gar nicht haltbar und was ich bräuchte, um diese Spannung abzubauen, wären 2 Wochen mehr Zeit. Kannst du mir die bitte einräumen? Und dann sagst du ja oder nein oder irgendwie unterhalten wir uns darüber. Aber vor allem so, Spannungen immer wieder an den Absender zurückspielen. Das war eine Szene, die ich mal hatte in irgendeinem Kickoff. Und ich hatte das Kickoff geleitet, war also auch auf Dienstleisterseite. Und von dem Entscheiderkreis es war dann alles vorgestellt und die Frage, so passt das so für euch? Und dann meinte halt irgendwer so, ja, ich glaube, das wird ich weiß es gar nicht mehr, irgendein wortreicher Beitrag kam dann halt und er wirkte nicht so ganz glücklich und ich wusste nicht viel damit anzufangen und dann habe ich irgendwann ihn gefragt, was brauchst du denn, um die Spannung zu lösen? Und er war so, nichts, wollte es einfach sagen. Ja, okay, gut, dann können wir ja auch weitermachen.
Ne? Ja, genau, und keiner muss sich Gedanken machen, aber ich meine, diese Frage, was brauchst du, ist... Ja. Ich bin leider viel zu selten gestellt, ja, weil häufig machen wir uns dann Gedanken, wenn jemand einen Wortbeitrag macht, komisch guckt oder sonst was und wir wissen schon, was der braucht und fangen dann an, Lösungen zu generieren, anstatt mal zu fragen, was er braucht oder stattdessen zu sagen, was stimmt denn mit dem nicht? Ja, das ist halt auch so ein typisches Ding, was stimmt denn mit ihm nicht und nicht zu fragen, brauchst du gerade irgendwas?
Nö. Ja, oder wenn halt jemand...
Müde oder was auch immer, ja.
Aber der doofe Vorgesetzte oder was auch immer, sagt ja, das ist hier alles Murks oder das funktioniert so nicht und sonst was, einfach immer so diese Spannung ganz easy zurückspielen und sagen, ja, was brauchst du denn, damit es aus deiner Sicht funktioniert? Ne? Dann bist du ja auf einmal voll in der Verantwortung. Und das macht Sachen einfach viel, viel smoother irgendwie.
Ja,
das kam mir einfach dabei nochmal.
Hey, definitiv. Ja. Und wie gesagt, die Frage ist essentiell. Und das ist halt auch Teil des Game-Changing. Nicht zu sagen, was der andere falsch macht alles und da irgendwie mit Bewertungen zu überschütten, sondern zu fragen, hey, was braucht der und was brauche ich?
Ja.
Also das sind ja beide Komponenten.
Ja, absolut. Ja, wow. Jetzt sind wir, glaube ich, von diesem, wir sind nicht vom Pfad abgekommen, gar nicht, aber vor allem, also wir haben ein viel größeres Bild gezeichnet und ich glaube, wir waren auch ganz, ganz viel jetzt bisher so auf der Meta-Ebene unterwegs. Was brauchst, ne? Damit Zusammenarbeit richtig Spaß machen kann und irgendwie auch dem Wohlbefinden von Menschen zuträglich ist. Ich finde ganz, ganz toll, dass du so dieses Thema mit der GfK, weil es bedürfnisorientiert ist, so reinbringst. Mhm. Und immer wieder bei Bedürfnissen und bei Emotionen anzufangen, ist, glaube ich, einfach ein absoluter Schlüssel für den Umgang mit sich selbst, für Selbstführung, aber natürlich auch für Führung, im Arbeitskontext, aber auch Sport, egal, such's dir aus. Ne?
Ja, und Emotionen sind halt wie ein Cockpit, das dir anzeigt, ob deine Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt sind.
Ja,
das sind unglaublich coole Indikatoren, die wir versuchen, ganz häufig immer irgendwie so wegzudrücken, vor allem die unangenehmen, die wollen wir immer irgendwie ganz schnell weghaben. Und das dann vielleicht noch so abschließend zu dem, was du gerade zu der Spannungsorientierung genannt hast, dass schon auch und in der Kombination mit dem, was es halt auch für Führung braucht, dass es so etwas wie ein Aushalten, nicht in Form von Ertragen, aber das Spüren und Aushalten von unangenehmen Gefühlen, dass das auch etwas ist, was gelernt werden kann, was es braucht, um irgendwie in so einer Organisation, was halt nichts anderes ist als ein riesen Beziehungsgeflecht.
Ja,
absolut. Also eine Organisation ist ja irgendwie was total Fiktives. Nur weil wir ihm auf ein Blatt Papier schreiben und unterschrieben haben, dass das jetzt, keine Ahnung, eine Aktiengesellschaft ist, existiert das ja nicht, außer in unseren Köpfen, ja. Und von daher ist das, was hier im Unternehmen passiert, das, was zwischen Menschen passiert. Und das, deshalb ist eine Organisation für mich ein riesen Beziehungsgeflecht. Und da passieren halt auch Dinge, wo irgendwie unangenehme Emotionen hochkommen. Und die mit denen einen Umgang zu finden, ist auch etwas, was, ein Schlüssel dafür ist, damit wir hier gesund im Unternehmen irgendwie agieren können oder mit hohem Wohlbefinden auch agieren können. Ich glaube, nur wenn das möglich ist, kann man halt auch das andere entsprechend mitnehmen.
Ja, total. Und auf der anderen Seite ist eben so, wenn ich gar keinen Blick dafür habe und auch gar nicht, also selber nicht die Kompetenz, ich meine, es ist gar nicht böse oder so, wir müssen es ja alle lernen, ne? Aber wenn ich einfach nicht die Kompetenz habe, mit den eigenen und fremden Emotionen, sage ich jetzt mal so, umzugehen, dann muss ich mir Hilfen bauen. Und das sind dann eben häufig Strukturen. Ja, weil wenn ich eben mich an der Struktur festhalten kann und sage, ja, wir machen das aber so, weil das steht ja auf dem Prozessblatt, dann kann ich mich daran festhalten. Aber dann ist das im Zweifel eben nicht so diese beziehungsorientierte Zusammenarbeit.
Nee, genau, dann ziehe ich mich auf etwas zurück. Ja, nochmal, ich will überhaupt nicht Prozesse und Strukturen in einer Form irgendwie kleinreden. Sie bewirken ja auch, dass wir eine Orientierung finden und nicht jeder in so einem luftleeren Raum, in so einem luftleeren Beziehungsgeflecht irgendwie durch die Gegend fliegt. Ja, aber alles andere ist von dir gesagt, kann ich nur unterstreichen. Das definitiv.
Cool. Ich glaube, wir sind an einem ganz runden Punkt, ist so mein Gefühl. Aber wo wir bei Gefühlen sind, wie ist deins? Fehlt da noch ein großer Punkt?
Ich hatte gerade noch, bei mir ist gerade noch was angeklungen. Ich habe natürlich wieder vergessen, mir dazu ein Stichwort zu machen. Ja, dann war es wohl nicht so wichtig. Ja, manchmal sind dann Sätze von dir gekommen, wo bei mir so pock,
war. Ja, kenn
und dann
ich.
Haben wir einen Pock rausgenommen und dann, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind dann dem wichtigsten Pfad gefolgt, ansonsten wären wir jetzt woanders.
Ja, das stimmt. Dann würde ich gerne zum Abschluss des Gesprächs nochmal auf dich kurz schauen. Vielleicht kennst du es. Mhm. Zwei kurze Fragen, die ich gerne manchmal am Ende nochmal stelle. Und es hat jetzt gar nichts mehr mit Organisationskultur zu tun, sondern einfach nur mit dir persönlich. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Ist eine gute Underdog-Story. Die Underdog-Story nennen wir die mal.
Nice. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Vielleicht dann in Anknüpfung zu dem, was wir heute gesagt haben, was brauche ich wirklich?
Danke dir, Volker, für das superschöne Gespräch. Und wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte jetzt an dich.
Also, Leo, das war ein sehr, sehr entspannter Austausch mit dir, der mich aber auch gleichzeitig energetisiert hat. Das war richtig cool. Das ist ein guter Start in den Tag heute für mich gewesen. Danke dir für die coolen Fragen und den echten Austausch, der hier gerade stattgefunden hat. Und ich hoffe, dass wir mal aus dem Virtuellen ins Persönliche kommen. Das heißt, wenn du hier mal in Münster bist oder in Dortmund oder in Köln, wo ich häufiger auch bin, dann heb die Hand und dann trinken wir mal einen echten Kaffee.
Dazu sage ich sowas von ja. Vielen, vielen Dank dir. Danke für das Gespräch. Und
gleichfalls.
Daran knüpfen wir sehr gerne an.
Ciao, ciao.
Ciao.